Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Willkommen beim Podcast Friedrich Plus vom Friedrich Verlag. Hier in diesem Podcast möchten wir dich ja mit innovativen Unterrichtsideen inspirieren. Und deswegen bringen wir in jeder Folge den neuesten Stand der Fachdidaktik zu einem bestimmten Thema im Unterricht in 5 Thesen auf den Punkt. Mein Name ist Sebastian Nüsse und heute darf ich sprechen mit Anna-Maria Schirmer. Und sie ist Herausgeberin des neuesten Heftes Kunst und Unterricht. Und in diesem Heft, da geht es ganz viel um zum Beispiel Ornamente und Muster, wo wir die im Alltag wiederfinden, natürlich auf der einen Seite und dann, wie wir das Ganze in den Unterricht übertragen können. Und wir sprechen jetzt darüber, wie wir eben diese beiden Punkte, nämlich Ornamente und Muster, sinnvoll und fachdidaktisch wertvoll in den Unterricht integrieren können. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Anna.
Dankeschön, danke.
Und vielleicht so als Einstiegsfrage und vielleicht auch zur Vorstellung, damit die Menschen wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Also du bist ja jetzt Herausgeberin in diesem Heft, du bist gleichzeitig Lehrerin, du bist in der Ausbildung von Studierenden unterwegs und du hast vorhin so im Podcast Vorgespräch gesagt, du bist also auf unterschiedlichsten Schauplätzen unterwegs und beleuchtest dieses Thema auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Sag doch mal ganz kurz in vielleicht ein paar wenigen Sätzen, was reizt dich denn besonders jetzt aus der Perspektive Kunst an diesem Oberthema Ornamente und Muster?
Ja, besonders interessant finde ich Muster und Ornamente, weil es sich um eine anthropologische Grundgeste handelt, wenn wir uns mit Mustern befassen. Das Bilden von Mustern ist, könnte man sagen, wichtig, um das Chaos, was uns permanent so umgibt, zu überführen in was Geordnetes. Und ja, ich möchte es anekdotisch erzählen, weil das für mich einfach so ein Schlüsselerlebnis war. Ich habe in meinem Studium mit Menschen mit geistiger Behinderung gearbeitet und war da zutiefst beeindruckt, als ich erlebt habe, wie für einen Mann, der sehr, sehr begrenzt in seinem Ausdrucksfeld zunächst war, was es für ein Schlüsselerlebnis für ihn war, als er gefunden hat, dass er Muster bilden kann. Und er kam richtig in so einen Flow rein und hat Muster um Muster um Muster gebildet. Und ich habe gespürt, er ist immer ein Mensch, der verbal nicht gesprochen hat. Ich habe gespürt, dass es eine Bedeutsamkeit für ihn hat, dass da was passiert, was irgendwie bedeutsam ist. Und das hat mich auf die Spur gesetzt, der Sache nachzugehen. Was ist ein Muster? Warum machen Menschen überall auf der Welt und auch schon immer Muster? Und wenn man dem nachgeht, dann findet man da sehr viel spannende Literatur dazu, wo dieses Phänomen eben auch erklärt wird als diese, ich möchte fast sagen, Ermächtigungsgeste über das Ungeordnete, das Chaotische, das Lebendigen an sich. Und das finde ich einen starken Punkt, weil ich dann vermute, dass das auch eine hohe Bildungsrelevanz hat.
Also es ist ja auf jeden Fall so, dass das alles, was in Mustern ist, uns auf jeden Fall Sicherheit gibt. Und wir lieben ja Symmetrie. Also das finden wir auch irgendwie auch ästhetisch schön. Das passiert ja auch ganz viel unterbewusst. Kannst du noch so durchs richtige Leben gehen und quasi alles, was in Mustern da ist, also siehst du die Muster sofort oder ist es so, dass du das noch so darüber hinaus schaust und das gar nicht unbedingt wahrnimmst?
Ja, tatsächlich. Also jetzt ist das Heft abgeschlossen, jetzt ist wieder besser. Aber ich habe das Heft ja mit Sarah Burkert zusammen gemacht und wir haben lange Zeit uns tatsächlich immer wieder Fotos zugeschickt. Ich bin gerade in der Mensa und habe ein Muster entdeckt und zwar auf dem Buffet. Also an ganz unerwarteten Orten entdeckt man plötzlich Muster, wo Dinge zu Mustern formiert werden, wo man sie vorher nicht gesehen hätte, wenn man nicht so drauf achtet. Also ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen eine andere Brille auf, aber eine Zeit lang, ja, war die Musterbrille doch sehr dominant. Und dann entdeckt man überall strukturierte Formen, die was musterhaft Ornamentales haben, ja,
das schon. Jetzt ist es ja so, dass wir eigentlich seit Urzeiten schon Muster kennen, ne? Also egal ob irgendwelchen, ich sag mal, historischen Malereien, da findet man wiederkehrende Muster und Ornamente. Wir haben vorhin im Vorgespräch gesprochen, dass man auf irgendwelchen Faustkeilen personalisierte Insignien quasi schon findet. Und trotzdem ist das irgendwie gerade wieder ganz aktuell. Das kommt aus eurer Zeitschrift ja ganz gut hervor. Magst du vielleicht erklären, woran das liegt? Dass quasi dieses Historische, also alles wiederholt sich ja irgendwann mal, das ist ja irgendwie auch ein Muster. Mhm. Also, warum gerade jetzt?
Ja, ich denke, dass es tatsächlich unterschiedlich, aus unterschiedlichen Quellen gespeist ist, dieses neue Interesse am Muster. Wenn wir jetzt aus der Sicht, ja, aus der westeuropäischen Sicht sehen, dann hatten wir eine ganz lange Phase der Musterabstinenz, könnten wir fast sagen, wo dieses schlichte, reduzierte, minimalistische unglaublich wichtig war. Und dieser freudvolle, lustvolle Aspekt des Musters, der war ganz lang zurückgedrängt. Und das ist dann schon mal in den 80er Jahren aufgetaucht, dass man plötzlich wieder Interesse an Mustern hatte, aber ging auch schnell wieder zurück. Und jetzt so in den letzten 10 Jahren kam da wieder eine ganz starke Tendenz auf, auch aus diesem Schmückenden, also diesem, dass es einfach schön ist und Freude macht und dass es farbenfroh ist und Formenvielfalt zeigt, das Musterhafte. Das ist, glaube ich, wie du vorhin gesagt hast, auch so eine Art Gegenbewegung. Also einmal der Pol des Minimalistischen, dann der Pol dieses Reichen, Lebendigen. Das ist, glaube ich, die eine Quelle, dass das einfach eine Art ja, Homöostase-Moment ist, dass das eine durch das andere abgelöst wird. Und ein weiterer ganz wichtiger Aspekt ist natürlich diese transkulturellen Entwicklungen, die wir zum Glück jetzt ja stark haben, dass wir einfach auch die Abgrenzungen der Kulturen jetzt nach und nach ersetzt werden, immer stärker ersetzt werden durch auch durch Mischungen von Kulturen, durch das Voneinanderlernen. Und da kommen ganz viele Einflüsse aus Kulturen, die per se sehr musterstark sind oder sehr musterorientiert sind und schlagen hier auf. Das ja noch eine Ebene und dann gibt's noch zwei weitere Ebenen. Die eine ist, die ist auch immens spannend, dass man entdeckt hat, dass Muster ja nicht nur dekorativ sind, sondern auch ganz funktional sind. Und das hat begonnen, als man angefangen hat, in die Mikrostruktur der Materie zu schauen und gesehen hat, alles, was bis ins Kleinste hinein, ist alles eigentlich, basiert alles auf Musterbildung. Und nichts in der Welt funktioniert ohne Muster. Und daraus hat man dann auch Ableitungen getroffen für neue Materialien, für neue Werkstoffe, für neue Bauprinzipien. Das sehen wir in der Architektur sehr, sehr deutlich. Und so kam es dann auch, dass man entdeckt hat, dass Muster hat auch eine wirklich einen funktionalen Aspekt. Also da haben wir im Heft, im Basisartikel so ein Beispiel von Achim Menges und Steffen Reichert, die so ein irres Konstrukt gemacht haben. Sieht wunderschön aus, aus Holz. Und es ist so eine Art atmende Materie, die da nachgeahmt ist in Holz und die dazu dient, auf Luftbeständigkeiten zu reagieren. Und derlei Dinge finden wir auch im Textildesign zum Beispiel ganz stark, dass man jetzt da aus der Erforschung der Mikrostruktur die Funktionalität von Mustern entdeckt. Und auch das macht das Muster natürlich jetzt wieder sehr, sehr prominent.
Und das ist ja vielleicht auch eine gute Brücke dann in die Schule und in die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler, weil du hast vorhin gesagt, hey, Kunst ist halt mehr als das nur schön zu machen, sondern es gibt halt auch im Fach Kunst und ganz bestimmt im Fach Kunst, aus genau den Gründen, die du gerade genannt hast, eine ganz große Bildungsrelevanz. Nämlich dadurch, dass heute ja ganz viel auf Design, auf Ästhetik ausgelegt ist, also die ganzen Produkte, die wir zum Beispiel benutzen, also egal, ob es das Smartphone ist und das Tablet, das basiert ja auch alles auf Mustern, also wenn wir jetzt digitale Elemente nehmen, wenn es aber auch darum geht, zu Hause irgendwas einzurichten, egal, ob es der Fußboden ist, die Tapete, also alles jetzt, um ganz banale Dinge mal zu nennen, das basiert ja alles auf Muster. Und dann sprechen wir auch darüber, dass in unserer digitalen Gesellschaft insgesamt sich ja auch alles auf Mustern basiert. Also wie passt das denn zusammen? Das Fach Kunst, Digitalisierung als Begriff und dann Muster, um quasi diese Brücke zu schlagen dann zur Schule.
Ja, das können wir ganz direkt im Unterricht aufgreifen, weil wir mittlerweile viele wunderbare künstlerische Positionen haben, die die Musterbildung per se thematisieren. Also ein japanischer Klangkünstler, Reuchi Ikeda, das ist fantastisch und kann man die Schüler sofort mit erreichen. Der hat von der NASA und von CERN in der Schweiz, von diesem Institut, die Musterbildungen, die sind ja alle auch visualisiert, die sammelt er ein und baut die zu ganz großen visuellen Klangcollagen zusammen. Es ist unglaublich faszinierend, sich das anzuschauen, wenn man sich das vorstellt. Man steht in diesem Raum, begegnet dieser Videoinstallation und spürt wirklich am eigenen Leib, was es bedeutet, diese permanente Übersetzung von allem und jedem in Muster, die sich noch dazu immerzu wieder ändern. Und da kann man, glaube ich, finde ich, sehr gut ansetzen. Das kann man Schülern wunderbar zeigen und kann sie in dieses Erleben bringen. Was bedeutet das, wenn ich meine Umwelt immerzu bis ins Kleinste versuche zu erklären und in Muster zu übersetzen und zugleich aber nie zu einer Eindeutigkeit kommen, sondern immer ein Rätsel offen bleibt, immer eine Frage offen bleibt. Und das
ist schon auch ein bisschen philosophisch dann fast schon, ne?
Also absolut. Also Kunst ist ja per se immer philosophisch, würde ich sagen. Ja, Kunst ist eine Art, bildnerisch zu philosophieren, über die Welt nachzudenken. Das ist der Sinn und Zweck vielleicht von Kunst.
Ja, und vielleicht auch das nochmal, um das auch nochmal rund zu machen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, auch Kunst als Mittel, um in dieser, da draußen ist alles so schnelllebig und teilweise chaotisch und es verändert sich schnell, also insgesamt die Welt ja auch da draußen und vielleicht Kunst auch als Ruhepol, also tatsächlich habe ich das vorher nie so gesehen, aber als ich das Heft gelesen habe, habe ich so gedacht, boah krass, Kunst, wenn ich das so in der Schule wahrgenommen hätte, als auch Möglichkeit der Erklärung der Welt oder zumindest ein Ansatz der Erklärung der Welt, wie es da draußen tickt. Also, interpretiere ich das richtig?
Absolut, absolut. Also ich würde immer sagen, Kunst ist eine Form, wie man Welt erklären kann, wie man Welt erfassen kann. Eine Großform, in der es dann so viele Unterformen gibt, wie es Künstlerinnen und Künstler gibt. Weil das ist ja so ein Clou an Kunst, dass es da immer um hochpersonale, individualisierte Weltsichten geht. Und da hat dann, wenn der Unterricht gut gemacht ist, auch jede Schülerin und jeder Schüler die Chance, seine individuelle, eigene Weltsicht zu entwickeln, zu konstruieren. Das ist ein anderes Konzept, als es andere Fächer verfolgen, würde ich sagen.
Ja, lass uns doch gerne dabei bleiben. Also für die Zuhörer dann ist wahrscheinlich gerade total interessant. Okay, wie mache ich das jetzt ganz konkret? Also wie nehme ich jetzt diesen Aspekt oder diesen Block, Muster, Ornamente, wie übertrage ich das? Und jetzt kritzeln wir ja teilweise irgendwie auf dem Block rum, die Schülerinnen und Schüler kritzeln und skribbeln so vor sich hin, egal ob jetzt analog oder digital, das ist ja erstmal dann egal, würde ich sagen, an der Stelle. Und ich kann mich erinnern, ich zum Beispiel war so ein Schüler, ich hatte immer ehrlich gesagt weniger Lust auf Kunst und war da eher weniger motiviert. Seh es mir bitte nach. Einfach aus der Brille heraus, weil ich immer gedacht habe, ich kann nicht zeichnen. So, und jetzt sagt ihr aber, hey, mit diesem Thema kannst du Schülerinnen und Schüler, auch wenn die noch so unmotiviert sind, kannst die gut abholen, kannst die zu einem Erfolg bringen und, das fand ich total wichtig, das wird immer wieder genannt, in den Flow reinbringen.
Ja.
So, wie mache ich das jetzt? Also, wenn ich jetzt Kunst als Fach habe.
Genau. Also, wir können tatsächlich, also, hat es auch eine Autorin vorgeschlagen, bei diesen Nebenbei-Kritzeleien ansetzen. Das ist was wir ja fast überall sehen. Ja, das ist auf Federmäppchen werden Muster gezeichnet, in den Matheheften und in den Hausaufgabenheften und überall sind solche Musterbildungen, die gerne mal auch auf so einer ganz klaren Anwendung von formalen Regeln basieren. Das heißt, man erwirbt sich irgendwie diese Flechtmuster zum Beispiel, ne? Dass man auf so Kästchenpapier so Flechtmuster zeichnet. Machen die Kinder total gern, auch die älteren Jugendlichen machen das noch gerne. Und das kann man nehmen, da kann man ansetzen und kann dann schauen, finden wir denn das Grundprinzip gemeinsam heraus, wie Muster funktioniert. Wie funktioniert Muster? Ich brauche Elemente, ich muss die erkennen, ich muss die extrahieren, ich muss die wiederholen, ich muss die in eine Reihung bringen und muss über eine gewisse Rhythmik versuchen, dem Muster eine Gestalt zu geben. Und so kann ich eben bei dem ansetzen, was die Kinder sowieso machen und kann das Stück für Stück vorsichtig und achtsam individualisieren, dass sie aus dieser vorgefertigten Musterform zu so einer freieren Musterform kommen. Und da gehe ich nochmal auf das Beispiel an von dem Mann, von dem ich vorhin sprach, der da so mein Initialmoment war im Hinblick auf, warum sind Muster wichtig. Mit diesem Mann habe ich über ein halbes Jahr gearbeitet. Das war ein Mann, der aus dem Autismus-Spektrumsbereich, würde man ihn zuordnen, wenn man eine Klassifikation suchen würde. Und er hat anfangs tatsächlich nur mit ganz einfachen Kartonstempeln nur geometrische Formen gestempelt und Muster gemacht. Und er hat anfangs tatsächlich für ein Blatt mehrere Stunden gebraucht, für ein kleines Blatt. Und wir haben sachte und vorsichtig das Formenspektrum ausgeweitet um weitere Formen und um weitere Materialien. Und nach dem halben Jahr hat er dann plastisch in Ton richtige Ornamente gebaut. Und es war eine große Vielfalt plötzlich entstanden, in der er sich bewegen konnte. Und so kann man eigentlich immer ganz, ganz niederschwellig ansetzen mit ganz grundständigen Musterfiguren und kann die allmählich und vorsichtig ausweiten. Also wir haben zum Beispiel auch ein Beispiel im Heft vom Jakub Havlicek aus Prag, der mit Grundschülern gearbeitet hat und Schablonen genutzt hat. Und Schablone ist für uns Kunstlehrer immer so ein rotes Tuch. Oh no, Schablone, totale Vorgabe, Fremdbestimmung und oh nein, ja, keine künstlerische Freiheit da und so. Ja, das ist natürlich so. Aber wenn man die Schablone nimmt und dann mit Licht arbeitet, wie es Jakob gemacht hat, und dann Überlagerung mit reinnimmt, Unschärfe mit reinnimmt, Lichtfarbe mit reinnimmt, plötzlich wird aus dieser engen, vorgegebenen Form entsteht ein Spielraum, und die Schülerinnen finden Wege, wie sie aus dieser engen Form jetzt doch was Individuelles machen können. Und das ist, was bei Muster ziemlich gut gelingen kann, dass man das vorgefertigtes Enges nimmt, was Sicherheit gibt, wo auch jeder, auch der sich für völlig unbegabt hält, andocken kann. Und dann können wir das ausweiten und ausweiten und ausweiten bis zu wirklich individuellen Gestaltungsgesten.
Jetzt versuche ich mal so ein paar Dinge was du gerade gesagt hast, nochmal irgendwie zusammenzufassen, weil ich da irgendwie ganz viele Sachen rausgehört habe. Erstmal fand ich spannend, als du vorhin gesagt hast, wenn man diesen Mann einer Klassifikation zuordnen möchte, auch wieder Muster, ne? Also so wie immer nennt, das tatsächlich auch im Sprachgebrauch dann irgendwie stattfindet. Dann habe ich für mich rausgehört, das ist ja auch eine eurer Thesen, nämlich zu sagen, ich brauche eigentlich nur ganz wenig Material und ich brauche auch vielleicht erstmal grundsätzlich wenig Ressourcen. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie einen riesen Raum und 5 Pressen und Zeit und so, sondern ich kann es eben auch ganz niederschwellig anfangen. Und dann hast du gesagt, und das fand ich irgendwie auch nochmal spannend, dieses Wechselspiel zwischen Realität, also die Schülerinnen und Schüler auch zu sensibilisieren für Muster, um auch mal genau hinzuschauen und dann gleichzeitig auch was Personalisiertes draus zu bauen.
Ja.
Das ist ja auch so ein Trend unserer Gesellschaft, oder? Also da knüpfen wir ja dann auch wieder an Gesellschaft an.
Ja, absolut, absolut. Ich gehe vielleicht mal auf alle drei Punkte ganz kurz ein.
Gerne.
Ja, also genau, weil schön, dass dir das auch aufgefallen ist. Ja, wir klassifizieren auch Menschen und auch das ist eine Art von Musterbildung. Und wenn uns Menschen begegnen, die unserer Normvorstellung nicht entsprechen, dann brauchen wir wieder irgendein Label. Und Autismus-Spektrum wäre jetzt so ein Label, ein recht offenes mittlerweile. In der Zeit, in der ich mit diesem Mann gearbeitet habe, hätte man ihn einfach geistig behindert genannt. Das haben wir zum Glück heute so nicht mehr. Und trotzdem ist es ein Label, es ist eine Zuschreibung, es ist eine Festlegung, die wir machen aus dieser Tendenz heraus, dass wir etwas in ein Muster bringen müssen. Genau. Also ich finde, an der Stelle wird tatsächlich diese Tragweite des Themas schon deutlich. Insofern freut mich, dass dir die Formulierung aufgefallen ist. Genau. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, dass wir da mit ganz wenig Ressourcen arbeiten können. Ja, genau. Wir können, und es passiert uns ja leider ab und zu, dass wir sogar im Klassenzimmer unterrichten müssen. Und ja, auch da können wir ansetzen mit diesem Thema Muster. Man kann mit aller einfachsten Methoden Muster bilden und es kann zu einer spannenden Sache werden. Das kann ist total skalierbar. Also wir können im ganz kleinen Format arbeiten. Können mit ganz einfachen Methoden arbeiten. Wir können es aber auch dann ausweiten in ganz komplexe Methoden. Das ist tatsächlich auch, was wir jetzt auch durch die vielen Beispiele, die wir zum Glück bekommen haben für dieses Heft, gesehen haben, dass man da ganz, ganz unterschiedlich ansetzen kann und zu einer Qualität kommt, wenn man diese Grundprinzipien, die gestalterischen Grundprinzipien gut im Blick behält. Genau, das auch. Ja,
Vielleicht
und
darf ich dann eine Sache aufgreifen, also um auch ein paar Beispiele vielleicht noch zu nennen, dass es werden im
ja.
Themenheft, ohne zu viel zu verraten und trotzdem einen kleinen Einblick zu geben. Was ich so auf den ersten Blick ganz spannend fand, also zum Beispiel so der klassische Jutebeutel, ne? Also wenn ich den halt bedrucke, so dass das irgendwie auch schon so sehr musterhaft stattfinden kann, was natürlich einen hohen Aufforderungscharakter hat für die Schüler, Schülerinnen und Schüler. Raummodelle habe ich gesehen als eine Idee, was wir vorhin ja auch schon aus dem echten Leben gesagt haben, weil da gibt es halt überall Muster im Haus. Vielleicht kannst du noch so ein, zwei konkrete Sachen nennen, die man dann vielleicht nochmal intensiv auch im Heft nachlesen kann.
Also, was mich zum Beispiel wirklich fasziniert hat auch, war, dass man allein durch Falten von Papier und Verschieben von Papier und von Knicken von Papier zu so Gebilden kommen kann, zu plastischen Gebilden, die dann wiederum in architektonische Modelle führen können. Weil da habe ich mir gedacht, das ist super, das ist tatsächlich was, wenn ich dieses Problem habe, ich habe keinen Raum, ich habe keine Materialien, ich habe keine Zeit, dann kann ich da super ansetzen und kommen auch sofort auf eine Abstraktionsebene, auf eine hohe, weil das ist ja auch sowas, was für uns immer gar nicht so einfach ist herzustellen im Kunstunterricht, dass die Schüler mit uns in so ein formales Denken eintauchen, dass sie nicht so sehr am gegenständlichen Heften bleiben, sondern tatsächlich mal schauen, was ist das für eine formale Qualität, wenn ich Papiere falte. Und von dort aus geht es natürlich dann auch wieder ganz gut weiter. Dann die Alhambra zum Beispiel ist tatsächlich, die Muster in der Alhambra sind zum Teil auch entstanden durch Faltungen von Papier. Man kam zu diesen Musterbildungen über Papierfaltungen. Das heißt, man kann vom banalen Falten eines Restpapiers, was man hat, über die Aktivierung von so einem Formsinn kommen auf diese transkulturellen Aspekte. Also da wäre zum Beispiel schon mal ein echt großer Brückenschlag möglich mit minimalen Ressourcen. Ja, das wäre so ein Beispiel, was mir da einfällt. Oder auch, was Steffen Wachter gemacht hat, dass er diese Permutationen da nutzt und so mit so einem Link zur Mathematik geht und mal schaut, wie ist das denn? Wie geht so eine Musterbildung, wenn wir das über so einen geometrischen Prozess laufen lassen? Und was ist dann möglich an Ausweitung, an Befreiung des Musters aus dem engen Raster? Das ist auch sehr spannend und ist auch sowas, wo man dieses Flow-Erleben ganz schnell auslösen kann bei den Schülerinnen und Schülern, weil sie sich versenken in diese kleinteilige, eng geführte Arbeit und dann aber da nicht stehen bleiben, sondern weiterkommen zu der individuellen Gestaltung.
Also auch diese Überfachlichkeit, ne? Und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, also dass ich Muster zum Beispiel musikalisch darstellen kann oder auch digital abbilden kann, was glaube ich irgendwie auch nochmal ein ganz spannender Zukunftsprozess sein kann in Schule und im Kunstunterricht, zu sagen, wir machen daraus vielleicht ein, ja, Musikstück gemeinsam als Projektidee. So, also, wie hört sich das dann an, so ein Muster?
Ja, absolut spannend. Also das wäre auch wieder so eine Ebene, in die man dann weiterdenken kann. Wie ist das dann? Weil wir haben ja das Äquivalent in der Musik über Rhythmus, über Takt, über Klang, Situationen. War auch ganz spannend. Haben wir jetzt in dem Heft noch nicht drin, aber wir können ja ein zweites Heft machen. Wir haben eh gemerkt, als wir es konzipiert haben, dass das Thema so groß ist und in so viele Richtungen sich entwickelt und auch wie so viel Zuspruch tatsächlich hatten von den Autorinnen und Autoren. Das ist ja nicht immer einfach. Also unser Heft entsteht ja immer in der engen Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern, die an verschiedenen Stellen einfach ausprobieren und sich bei uns melden und sagen, ich habe da eine Idee, wie findest du das? Und dann entwickeln wir zum Teil auch die Ideen gemeinsam, die dann irgendwann zu so einem Artikel führen. Und da haben wir gesehen, dass da ganz, ganz viel möglich ist und wir tatsächlich leicht noch ein zweites Heft machen könnten.
Ja, da fand ich also vielleicht, um das auch nochmal rund zu machen, also zum Beispiel dieses überfachliche oder die überfachliche Idee des Visual Summaries, also auch so ein bisschen in dem Bereich, also nicht Sketchnoting, aber zumindest schon, ich nutze diesen Kunstaspekt der Organisation und der Struktur, der Musterhaftigkeit, um dann Dinge auch auf einer Metaebene darstellen zu können. Also das geht ja auch wieder, also da reden wir auch wieder von Zukunftskompetenzen, ne? Du hast es ja vorhin gesagt, Kunst als bildungsrelevantes Fach, weil diese Metakompetenzen werden ja immer mehr gefragt werden. Oder
Ja,
sind immer mehr gefragt da draußen.
Absolut, absolut. Also klar, in die Richtung könnte man das auch noch weiterdenken und weiterentwickeln, auf jeden Fall, richtig. Ja.
Wenn wir einmal zusammenfassen, mit Blick auf die Zeit. Wir haben jetzt schon ganz viele Impulse gegeben. Das Heft hat eine riesige Fülle an konkreten Ideen auf vielfältigen Seiten. Es sind 87 Inhaltsseiten tatsächlich rund um dieses Thema. Also wenn du da Inspiration suchst, findest du sie auf jeden Fall in diesem Heft. Und um diese 5 Thesen nochmal zusammenzufassen, also es gibt halt schon ganz lange Muster. Wir holen die Schülerinnen und Schüler einfach damit ab. Wir können sie in den Flow bringen, weil es eben ganz niederschwellig ist. Wir können überfachlich arbeiten und wir können davon profitieren, dass es nur ganz wenige Ressourcen braucht. Wenn du für dich nochmal so zusammenfasst, was ist so die größte Lernerkenntnis der letzten, die größte Lernzuwachs, um es in dem Schulgesprachgebrauch zu verwenden, jetzt aus deiner Sicht als Herausgeberin, aber auch als Lehrerin und auch in der Ausbildung, also aus diesen verschiedenen Brillen, was ist dein größter Erkenntnisgewinn an der Arbeit dieses Heftes?
Was mir auch sehr deutlich geworden ist, dass dieses Wechselspiel zwischen einer regelhaften Arbeit, einer regelbefolgenden Arbeit und dem Überschreiben, dem selbstständigen Überschreiben von Regeln, dass das ein ganz, ganz starkes Lern- und Bildungsmoment ist. Das war mir so nicht so klar. Also das ist mir vor allem dann klar geworden durch dieses Projekt, das ich da mit Sarah Burkert und den Studierenden gemeinsam gemacht habe und auch den Referendarinnen, weil wir den Unterricht natürlich sehr, sehr stark reflektiert haben und immer genau beobachtet haben, was passiert jetzt hier. Und dann gab es so Momente zum Beispiel, dass die Schülerinnen dann auch Apps verwendet haben, um Muster digital zu generieren. Und wir dann alle gespürt haben, Schülerinnen inklusive, dass hier eben dieser individuelle Freiraum nicht mehr da ist plötzlich, sondern dass dann eine arge Vorgabe da ist und dass dann auch wieder der Wunsch da war, ich möchte jetzt doch wieder was selber machen. Und das waren so starke Momente, wo wir gemerkt haben, weil es ist ja auch heute nicht mehr so sehr en vogue, dass man sagt, es ist auch mal gut, wenn Schüler mal eine Regel ganz klar befolgen, die ich gebe. Oder wenn ich eine formale Vorgabe, die sollen die das mal einfach mal machen, was ich hier sage. Sie sollen sich mal einer äußeren Form einfach fügen ist jetzt ein hartes Wort, aber sie sollen mal eine äußere Form einfach annehmen. Weil man denkt immer, alles muss aus sich selbst heraus entwickelt werden. Und hier haben wir gemerkt, wenn die mal so einen Regelsatz zur Mustererstellung anwenden, dann hat das eine ganz heilsame, gute Wirkung. Es darf dabei nicht stehen bleiben, weil wir wollen keine Menschen, die einfach nur Gestaltungsformate erfüllen. Sie sollen selber gestalten. Aber als erster Schritt ist das was sehr, sehr Wertvolles und was den Kindern sehr gut tut. Wo ich auch das Gefühl habe, das müsste man auch noch mal ein bisschen besser beforschen, wo man noch mal schauen müsste, was ist es, was den Menschen daran so gut tut, eine gegebene Form, die sich rhythmisch wiederholt, zu bedienen quasi. Das ist für mich so eine Erkenntnis und ja, wo ich eben auch mehr meine zu erkennen, dass das diese Tragweite hat, dass wir, wenn wir über Kultur der Digitalität sprechen, dass wir genau das brauchen. Ich muss erkennen, dass Muster gebildet werden. Ich muss erkennen, wann Muster von Automatismen gebildet werden und nicht mehr einen selbstverantworteten Prozess hinter sich stehen haben. Und ich muss in der Lage sein, diese Muster auch wieder zu durchbrechen. Und ich glaube, das tut einem im Leben gut, wenn man das kann. Dass man Muster erkennen kann, anwenden kann, aber durchbrechen kann. Und das kann man jetzt auch wieder auf allen Ebenen für sich interpretieren. Und für mich ist das eine ganz gute Erkenntnis, zu wissen, Muster brauche ich, sonst kann ich nicht sein im Leben. Aber ich kann die Muster bewegen. Ich kann die öffnen, ich kann die anpassen, ich kann die in Bewegung bringen. Und das ist, glaube ich, was wir im bildnerischen Bereich sehr, sehr gut üben können mit den Kindern. Das wäre, glaube ich, so meine wichtigste Erkenntnis aus der Arbeit.
Ja, vielen Dank. Also für mich war es tatsächlich auch augenöffnend, also sowohl das zu lesen, als es jetzt auch nochmal von dir transportiert zu bekommen. Weil wenn ich eine Sache gemerkt habe, dann tatsächlich dieser Flow-Gedanke, hey, es macht total Spaß. Das habe ich, also ich habe das im Vorgespräch gemerkt, ich habe es beim Lesen des Hefts gemerkt und ich habe auch bei dir jetzt im Gespräch gemerkt, dass du da mit großer Begeisterung rangehst und reingehst und reintauchst. Und das liest man tatsächlich, also die große Empfehlung an der Stelle auch wirklich ins Heft reinzuschauen, die einzelnen Beispiele anzuschauen. Das, was du gerade angesprochen hast, dieses Unterrichtsbeispiel, das wird ja auch noch ein bisschen näher beleuchtet, also mit den Studierenden und so, da kann man sich dann also auch noch ein bisschen mit beschäftigen. Und wir haben festgestellt, hey, das Thema greift total die Zukunftskompetenzen auf. Kreativität, Kommunikation, kritisches Denken. Ich setze mich mit mir, mit der Welt da draußen auseinander. Von daher, dir als zuhörende Person, ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Anna, dir Dankeschön für deinen Input und für deine Impulse. Du hast gleich das Schlusswort. Ich möchte nur eine Sache sagen oder einen kleinen Trigger setzen. Wenn du heute nach diesem Podcast, wenn du rausgehst, im Auto sitzt oder zu Hause, wo auch immer du das gerade hörst, wahrscheinlich wirst du nach dieser Podcast-Folge nur noch Muster erkennen und viel Freude damit. Viel Freude mit dem Heft. Anna, du hast das Schlusswort.
Ich habe das Schlusswort. Ja, dranbleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Immer, immer weiter Neues ausprobieren, rein in die Sachen und immer wieder suchen nach der Bedeutsamkeit von den Prozessen, die wir bei den Schülerinnen und Schülern initiieren können. Denn das ist sehr bedeutsam, was wir machen. Da dürfen wir uns nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Kunst ist ein wunderbares Fach und ist ein riesengroßes und ganz, ganz mächtiges Erkenntnis- und Bildungsmedium. Und deshalb dranbleiben und gerne mit uns zusammenarbeiten. Wir freuen uns über jede Einsendung und über jeden Vorschlag.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.